Wer von euch hat schon mal gehört von Johannes vom Kreuz? Johannes vom Kreuz war ein Mönch, der im 16. Jahrhundert gelebt hat. Ich habe hier auch, naja, ein Foto ist es nicht, aber zumindest mal ein Bild von ihm dabei. Und unter anderem ist er bekannt geworden durch ein Gedicht, das er geschrieben hat, und zwar das Gedicht Die dunkle Nacht der Seele. Wer von euch hat schon mal von dem Gedicht Die dunkle Nacht der Seele gehört? Genau, also 4 kennen ihn, 3 haben davon gehört, das ist gut. Ich möchte euch kurz erzählen, um was es da geht. Also in diesem Gedicht Die dunkle Nacht der Seele, da schreibt Johannes vom Kreuz davon, wie er sich von Gott verlassen fühlt, wie er irgendwie sich alleine fühlt. Er hat Zeiten gehabt, in denen er Gott ganz klar gespürt hat, und er ist auf einmal in einer Zeit, die er die dunkle Nacht der Seele nennt, wo er Gott nicht spürt. Und in diesem Gedicht beschreibt er, wie er sein Haus verlässt in der Nacht und sich auf die Suche macht und letztendlich Jesus in der Dunkelheit findet. Das kann man googeln, das ist ein schöner Text. Peter Scassero, vielleicht hat jemand den Namen schon gehört, in dem Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge, kennt das vielleicht jemand? Ah, es sind schon 6, okay, gut. Der schreibt auch über diese dunkle Nacht der Seele, aber er nennt es anders, er schreibt über die Mauer. Er spricht von Mauererfahrungen, die wir als Christen machen. Und er schreibt darüber, dass wir Christen öfter mal so stecken bleiben, irgendwie das Gefühl haben, wir stecken fest oder wir stehen in der Sackgasse und vor uns ist eine Mauer und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und Peter Scassero, der behauptet, für uns Christen ist es nicht einfach nur eine blöde Situation, sondern auch eine notwendige Situation, eine normale Situation für uns Christen. Es ist eine unvermeidliche Situation, die dunkle Nacht der Seele oder die Mauer zu erfahren. Und er sagt noch spezifischer, noch genauer, er sagt, Gott ist derjenige, der uns in die dunkle Nacht unserer Seele führt, beziehungsweise Gott ist derjenige, der uns vor die Mauer führt und vor der Mauer stehen lässt. Was meinen die, wenn sie davon sprechen, dass wir in der dunklen Nacht unserer Seele sind oder dass wir vor einer Mauer stehen? Das zeigt sich meistens in Krisen. Vielleicht zeigt sich darin, dass du vielleicht in der Vergangenheit oder vielleicht gerade jetzt oder vielleicht demnächst einen Verlust erlebst, vielleicht deine Arbeitsstelle verlierst oder der Tod eines Freundes oder der Tod eines Familienmitgliedes kann so eine Mauererfahrung sein, so eine dunkle Nacht der Seele sein oder eine Krebsdiagnose. Wir alle wissen, wir sind nicht alle gleich gesund, und ich weiß von vielen hier im Raum, die auch mit Krankheiten zu kämpfen haben. Eine Mauererfahrung oder vielleicht enttäuschende Gemeindeerlebnisse, Gemeindeerfahrungen. Vielleicht bist du hier und HDH ist deine 4., 5. Gemeinde und du wartest einfach nur drauf oder hast Angst davor, dass auch HDH ein Ort sein wird, der dich verletzen wird. Oder vielleicht ist es ein zerbrochener Traum. Du hast vielleicht Wochen, Monate, Jahre lang darauf hingearbeitet, auf ein Ziel, und auf einmal zerbricht dieses Ziel, dieser Traum. Oder du sitzt fest in der Stadt, vielleicht bist du ein Mannheimer und möchtest gar kein Mannheimer sein, oder noch dramatischer, vielleicht bist du Ludwigshafener, ja, und du sitzt fest in einer Stadt, nein, Ludwigshafen ist super, Ludwigshafen ist total genial. Du sitzt fest in einer Stadt und du hast das Gefühl, hey, in dieser Stadt wohnt Gott nicht. Oder vielleicht sitzt du fest an einer Arbeitsstelle, die du überhaupt nicht leiden kannst. Und jeden Morgen, wenn du aufstehst, hast du so ein Kloß im Bauch und denkst dir, meine Güte, ich muss einen weiteren Tag dahin. Und du erlebst eine Mauer und du erlebst Gott nicht, du spürst Gott nicht, du bist in der dunklen Nacht deiner Seele. Geistliche Wüstenzeiten. Also kurz, die Mauer, beziehungsweise die dunkle Nacht der Seele, ist die Erfahrung schwieriger Zeiten im Leben eines Christen, und die sind unvermeidbar. Und das möchte ich heute mit euch genauer angucken. Diese Mauer, diese dunkle Nacht. Ich bin mir sicher, jeder in diesem Raum hatte schon mal so eine Mauererfahrung. Keiner hier im Raum kann sagen, hey, ich hatte noch nie diese Mauer oder ich hatte noch nie eine dunkle Nacht der Seele. Oder vielleicht befindest du dich jetzt gerade in so einer dunklen Nacht deiner Seele und du bist heute Morgen da und du kommst mit null Erwartungen in den Gottesdienst, weil du eigentlich eher die Erfahrung machst in letzter Zeit, dass du Gott nicht spürst und dass du einfach eine trockene Zeit erlebst. Vielleicht bist du heute Morgen verwirrt, du hast keine Ahnung, was Gott in deinem Leben gerade vorhat. Du bist vielleicht verletzt oder vielleicht bist du wütend oder vielleicht bist du traurig. Die große Frage, die wir heute stellen, ist, wie können wir in Zeiten der Wüste, wie können wir in Zeiten der dunklen Nacht unserer Seele als Christen sein? Was machen wir mit der Mauer? Peter Scassero in seinem Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge, der hat eine ganz klare Ansage. Er sagt, wir können nicht um die Mauer herum, wir können nicht über die Mauer drüber springen, wir können keinen Tunnel unter der Mauer durchgraben. Scazzaro ist überzeugt, und ich teile seine Meinung, dass der einzige Weg der ist, dass wir durch die Mauer durchgehen. Wie können wir durch die Mauer hindurchgehen? Wir gucken uns heute einen Predigtabschnitt an in der Apostelgeschichte in Kapitel 16, wo Paulus und Silas gemeinsam eine dunkle Nacht ihrer Seele, eine Mauererfahrung machen. Und ich möchte mit euch gemeinsam diesen Text angucken, beziehungsweise die Geschichte. Wir werden nicht alles lesen, aber ihr könnt Apostelgeschichte 16 aufgeschlagen lassen. Ich lese aus der Neue Genfer Übersetzung vor. Und lasst uns gucken, wie Paulus und Silas mit dieser Mauer, mit dieser dunklen Nacht umgegangen sind. Und lasst uns daraus lernen, wie wir persönlich lernen können für unsere dunkle Nacht, für unsere Mauererfahrung, ganz persönlich. Also wir erinnern uns, der Paulus hatte einen Zoff mit Barnabas, dann haben sich die Missionsteams aufgesplittet und Paulus und Silas sind zusammen als neues Team auf die zweite Missionsreise gegangen. Die sind von Stadt zu Stadt gereist, haben da Hausgruppen gegründet, haben Gemeinden gegründet, haben Ältesten eingesetzt. Und wir haben letzte Woche gehört, dass Paulus und Silas gerade in Philippi waren, in einer großen römischen Stadt, in einer wichtigen Stadt in der Region. Und da befinden wir uns jetzt gerade. Und die haben schon angefangen, wir haben letzte Woche gehört, die Lydia hat sich bekehrt. Die haben schon angefangen, Hausgruppe zu gründen und sich zu treffen, wahrscheinlich täglich zu treffen, zum Gebet, zum Lobpreis, zum Abendmahl feiern mit den Frischbekehrten dort in Philippi. Und ich lese mal vor aus Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 19. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, ihr erinnert euch am Fluss, Open-Air-Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem Wort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage lang, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist: Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. Und im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Also kurz, Paulus ist so dermaßen genervt davon, dass diese Frau mit diesem dämonischen Geist besessen Werbung für Gott macht. Ja, stellt euch vor, eine geisteskranke Person läuft euch tagelang hinterher und schreit die Wahrheit, ja, aber hindert euch an eurem Job. Ja, ihr wollt für jemanden beten und die Frau steht hinten dran und schreit die Leute weg. So, Paulus ist total angenervt, er konnte es nicht mehr ertragen und dreht sich um, treibt den Dämon aus. Die Frau kann auf einmal nicht mehr wahrsagen, die Frau ist auf einmal gesund und ihre Besitzer, sie ist eine Sklavin, ihre Besitzer, die einen Haufen Kohlen machen für Wahrsagedienste, sind tierisch sauer. Und schleppen Paulus und Silas vor die höchsten Beamten der Stadt. So, und dann werden die angeklagt. Zum Teil ist die Anklage zutreffend, zum Teil auch nicht, werden wir uns jetzt nicht weiter mit beschäftigen. Auf jeden Fall, die obersten Beamten der Behörde sagen: Kleider herunter und jetzt Handschellen an den Pflock und ihr werdet ausgepeitscht. Also Paulus und Silas, es steht in Vers 22 und 23, sie ließen sie mit der Rute schlagen, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren, also die hohen Beamten, sie ins Gefängnis werfen. Wir halten uns nur ganz kurz an diesem Vers auf. Im jüdischen Gesetz gab es auch die Strafe, ausgepeitscht zu werden. Und da gab es das Oberlimit von 40 Schlägen. Aber im römischen Recht, wir sind hier in Philippi im Römischen Reich, da gab es diese Obergrenze nicht. Die Römer, die waren nicht ganz so sozial wie die jüdische Justiz und die haben richtig draufgehalten. Stellt euch vor, ihr tragt kein Oberteil, diese Peitschen waren entweder dünne Lederseile oder noch wahrscheinlicher Stöcke. Stellt euch vor, man schlägt euch auf den Rücken. immer mit voller Wucht, das waren Soldaten, die das ausgeführt hatten und die waren dafür ausgebildet, 20 Mal, 30 Mal, 40 Mal. Hier steht eine große Zahl von Schlägen, das heißt, es ging sehr wahrscheinlich über die 40 drüber. Stellt euch vor, euer Rücken fängt an zu bluten, die Haut fängt langsam an in Fetzen runterzuhängen, die schlagen immer weiter mit der Peitsche drauf, 50, 60, 70, 80 Mal vielleicht. So, und nach dieser Misshandlung geht es weiter. Also es ist ja nicht einfach so, dass die Beamten sagen, hey, ihr habt eine Frau geheilt, ihr habt jetzt 80 Schläge Peitschenhiebe verdient, jetzt lassen wir euch gehen, macht euch vom Acker. Nein, sie wurden ins Gefängnis geworfen. Und zwar von so einem fiesen Gefängniswärter. Ja? Der hat das ganze Programm abgezogen. Der hat sie nicht in eine schöne Zelle reingesetzt, wo man frische Luft hat und ein Fenster. Und er hat ihnen nicht irgendwie eine Bank hingestellt, sondern man hat sie in das innerste Gefängnis geworfen. Das ist der Raum in einem römischen Gefängnis, der ohne Außenwand ist. Das heißt, es gab kein Fenster, es gab kein Tageslicht. Und sie wurden nicht auf eine Bank gesetzt oder ihre Wunden wurden nicht verbunden und verpflegt, sondern sie wurden in den Pflock gespannt, in den Block. Der Block war ein hölzernes Folterinstrument. Also es war so ein Holzblock mit zwei Löchern drin und die wurden geöffnet, die Füße wurden reingespannt und dann wurde wieder der Verschluss drauf gemacht. Das heißt, man konnte sich nicht bewegen. Das heißt, Paulus und Silas, 80 Schläge auf den Rücken, total, wahrscheinlich hatten sie Fieber und waren halb weggetreten, mussten in einer aufrechten Position mit ausgestreckten Beinen sitzen. Es ist sehr denkbar, dass die Beine auch in eine unbequeme Position gespreizt wurden. Mit dem Block konnte man die Beine auf eine Art und Weise auseinanderspreizen, die, sagen wir mal, einfach nicht den modernen Wellness-Anlagen-Standards entsprechen. So, und in dieser Sitzposition befinden sich Paulus und Silas. Geschlagen, zu Unrecht verurteilt bzw. gar keine Verhandlung bekommen und sitzen jetzt in diesem stinkenden, modrigen, dunklen, ekligen Gefängnisraum. Man könnte sagen, dass Paulus und Silas mit ihren blutenden Rücken und mit der unbequemen Sitzposition in diesem dunklen Zimmer angekommen sind, in ihrer dunklen Nacht der Seele. Paulus und Silas haben ihr Ziel erreicht. Ja, da sitzen sie jetzt. Sie spüren Gott nicht, Gott hat nicht eingegriffen, er hat sie nicht gerettet von den römischen Soldaten. Er hat nicht irgendwie wundersamerweise ihren Rücken geheilt oder ihnen ein super komfortables Reha-Krankenzimmer gegeben, sondern sie hocken hier und werden weiter gefoltert durch den Block. Aber die Geschichte geht weiter und ich möchte euch vorlesen aus Kapitel 16 ab dem Vers 25 bis einschließlich 34. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern. Und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offenstehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Wenn du ein Gefängnisaufseher warst und ein Gefangener ist dir entflohen, dann hast du die Strafe bekommen, die der Gefangene bekommen hätte. Für ihn war klar, bei den ganzen Typen, die hier drin sitzen, ja, werde ich eh hingerichtet, dann kann ich mich auch schnell selbst töten. Dann bin ich schneller tot. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten folgendes, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Mega abgefahrene Story, wie ich finde. Lass uns heute nur drei Punkte kurz angucken. Drei ist eine schöne Zahl. Ich hatte viel mehr, was ich euch gerne erzählen würde, aber es hätte den Rahmen extrem gesprengt. Lasst uns drei Punkte anschauen, wie Gott heute Morgen für dich ermutigende Worte sprechen kann, wenn du dich entweder in tiefer Nacht deiner Seele befindest, vor einer Mauer stehst, oder wenn du vielleicht, ohne es zu wissen, kurz vor so einer Mauererfahrung stehst. Ich glaube, Gott möchte dich heute Morgen ermutigen für deine dunkle Nachterfahrung. Und die drei Punkte sind: erstens, lobe Gott in der Nacht, er ist immer noch da. Das ist die erste Ermutigung Gottes für dich. Lobe Gott in der Nacht, er ist immer noch da. Zweitens, verzweifle nicht, deine Nacht ist nicht sinnlos. Und drittens, freue dich, Jesus ist der Sieger. Ich glaube, das sind drei Punkte, die wir sehr praktisch aus diesem Bibeltext hier herausziehen können. Lobe Gott in der Nacht, verzweifle nicht und freue dich. Lass uns mit Punkt 1 beginnen. Lobe Gott in der Nacht, er ist immer noch da. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern. Das ist, was der Berichterstatter hier schreibt. Das ist, was Paulus und Silas gemacht haben. Paulus und Silas, die tun in dieser Situation etwas eigentlich Eigenartiges und eigentlich auch für unseren ersten Blick vielleicht Unlogisches. Trotz der Schmerzen und der Misshandlungen, die sie gerade erlebt haben, trotz der dunklen Nacht, in der sie sich gerade befinden, es ist Mitternacht im dunkelsten Raum des Gefängnisses, beten die beiden. Das kann man sich noch vorstellen, dass man betet. Ja, Gott befreie uns, Gott hilfe uns, Gott lass uns hier nicht sterben. Aber sie tun noch was anderes, sie loben Gott, indem sie Loblieder singen. Ich weiß nicht, oder ich weiß zumindest nur im Ansatz, wie du so drauf bist. Aber stell dir mal vor, du befreist eine Frau von einem dämonischen Geist, du betest für sie und sie wird frei. Ja, ist eine sehr positive Sache eigentlich. Und dann geht's absolut bergab. Ja, du wirst vor Gericht gezerrt, du wirst ausgepeitscht, du wirst gefoltert, du wirst ins Gefängnis geworfen. Versetz dich in die Lage von Silas und Paulus. Wie fühlst du dich in diesem Moment? Was möchtest du Gott gern sagen? Hand aufs Herz, das gilt für mich und das gilt wahrscheinlich für die meisten von uns heute Morgen hier. Unser erster Impuls in so einer Situation wäre doch eigentlich so ein 20-seitiger Brief an Gott, so mit dem Titel. Ich habe ihn jetzt nicht für euch hier vorne, aber ich würde euch folgenden Titel vorschlagen. Ich schätze mal, das würde uns auf dem Herzen liegen. Ein Beschwerdebrief an Gott, welcher mich aufgrund folgender 10 Punkte für meinen christlichen Dienst an der Markt hätte belohnen sollen, statt mich unbedankbarerweise in diese Misssituation hätte geraten lassen sollen. Untertitel: vielen Dank auch. Also, wenn wir in so einer Situation drin sind, ich glaube, keiner in diesem Raum war schon in so einer krassen Situation. Aber wir befinden uns alle immer wieder in Situationen, wo wir denken, hey, wir haben das Richtige gemacht und dann gab es erstmal richtig eine auf die 12. Was ist unser erster Impuls? Lobpreis und Dankbarkeit an Gott oder 20 Seiten Beschwerdebrief mit Argumenten, warum eigentlich Gott total unfair ist und mich hätte eigentlich belohnen sollen, statt mich in diese Misssituation zu bringen? Aber Paulus und Silas, die schlagen einen anderen Weg ein. Die beschweren sich jetzt nicht bei Gott. Vielleicht haben sie in ihrem Gebet geklagt. Aber letztendlich haben sie sich entschieden, sie singen Gott Loblieder inmitten der dunklen Nacht. David Schenk ist ein Islamspezialist, ein Missionar. Und der hat ein Buch geschrieben, das ich gerade gelesen habe. Das heißt Christian Muslim Friend. Christ, Muslim, Freund. Es geht um Friedensbemühungen zwischen christlichen Menschen und muslimischen Menschen. Und er berichtet von einem Erlebnis in einem großen Flüchtlingslager. Passt sehr gut zu der momentanen Situation, was wir in der Tagesschau oder, wenn du vielleicht nicht ganz so konzentrationsfähig bist, in RTL aktuell oder TAF, so alles siehst in den letzten Tagen. Er spricht von der Situation im Flüchtlingslager. Ich lese mal vor. Ich predigte zu einer Gruppe von ca. 150 Kindern und Frauen. Die meisten der Männer waren aufgrund des Konfliktes, der die Flüchtlingskrise verursacht hatte, gestorben. Und dies war meine Predigt. In Jesus, dem Messias, kam Gott herab in euer Flüchtlingslager und hat in jeder Hinsicht Anteil an eurem Leid. Der Messias wurde in einem Stall geboren. Eure Kinder wurden unter Dornbüschen geboren. Als der Messias ein Kind war, wurden seine Spielkameraden getötet. So wie die Freunde eurer Kinder gestorben sind. Der Messias war ein Flüchtling, so wie ihr Flüchtlinge geworden seid. Der Messias wurde geschlagen und getötet, indem man seinen Körper an das Holz hing, so wie eure Ehemänner verstümmelt und an Bäumen aufgehängt wurden. In jeder Hinsicht nimmt Gott im Messias, Jesus Christus, Anteil an eurem Leid. Aber Gott hat den Messias von den Toten auferweckt. Er vergibt denen, die ihn so sehr misshandelt haben. Genauso befähigt Gott euch, durch seinen Heiligen Geist euch ebenfalls aus dieser schrecklichen Tragödie zu erheben und euch hoffnungsvoll vorwärts zu bewegen. Er lädt euch ein und befähigt euch zu vergeben, so wie der Messias vergeben hat, damit eure Seelen nicht durch Verbitterung und Wut Schaden nehmen. Ende des Zitats, als Ende der Predigt. Und dann schreibt er, nach der Predigt gingen diese Witwen und ihre Kinder in den Innenhof des Lagers und sangen für die nächste halbe Stunde Loblieder für Jesus und tanzten dabei voller Freude. Stellt euch die Situation vor. 150 Frauen und Kinder haben gerade, sind total traumatisiert, haben gerade ihre Väter, Ehemänner, Onkels, wen auch immer, Brüder vielleicht auch verloren. Und sie hören die Botschaft von einem Messias, der in aller Hinsicht mit ihnen mitleidet und der ihnen die Kraft gibt, aufzustehen aus ihrer Tragödie und hoffnungsvoll vorwärts zu gehen. Und diese Frauen und Kinder gehen in den Innenhof des Lagers und preisen Gott und tanzen voller Freude. Absolut abgefahren. Die Predigt von David Schenk war sehr kurz und die Aussage war sehr klar. Wir haben einen Retter, der mitgelitten hat, der mit uns jetzt mitleidet, der aber nicht tot geblieben ist, sondern lebendig geworden ist am dritten Tag und deshalb uns durch die Kraft des Heiligen Geistes hilft, in der dunklen Nacht unserer Seele aufzustehen und Gott zu loben. Ich ermutige dich heute Morgen, lobe Gott in der Nacht, er ist immer noch da. Außerdem steckt in dieser Geschichte drin deine Kapazität, deine Fähigkeit, Gottes Ruf auf deinem Leben, ihn anzubeten, ist unabhängig von deinen Umständen und von deinen Gefühlen. Ich meine, wenn jemand keinen guten Anlass hatte, aus unserer menschlichen Sicht, Gott zu loben, dann waren es in dem Moment Silas und Paulus. Silas und Paulus wussten eine Sache. Sowohl ihre Situation als auch ihre Gefühle sind nicht ausschlaggebend für ihren Ruf und ihre Kapazität, Gott anzubeten. Und stellt euch nicht vor, dass Silas und Paulus mit einem verklärten Lächeln in ihrer Zelle sitzen, wundersamerweise keine Schmerzen spüren und sich aus irgendeinem Grund total bescheuert kichern freuen. Silas und Paulus haben 100 pro geweint, sie haben 100 pro extreme Schmerzen gehabt, sie haben sicherlich gestöhnt und trotzdem, trotz alledem, haben sie Gott angebetet. Ich fordere dich heraus, lobe Gott in der dunklen Nacht. Gott ist immer noch da, auch wenn die Umstände eine andere Sprache sprechen. Zweiter Punkt. Verzweifle nicht, deine Nacht ist nicht sinnlos. Ich finde eine naheliegende Frage, wenn man sich in der dunklen Nacht der Seele befindet, wenn man sich vor einer Mauer befindet, die naheliegende Frage ist, warum führt mich Gott hierhin? Oder wenn man sagt, ich glaube nicht mal, dass Gott mich hierher geführt hat, warum lässt Gott es zu? Und ich finde, es ist eine wichtige und eine sehr gute Frage. Und ich finde, es ist eine sehr schwierige Frage, die keine leichte Antwort, keine einfache Antwort erlaubt. Wir tun uns manchmal es zu leicht, wenn wir einfach irgendwelche Bibelverse zitieren und sagen, okay, und das ist jetzt der Grund, warum du leidest. Viel Spaß mit deinen Schmerzen. Es gibt keine einfache Antwort auf das Erleben von Leid, von Verlust im Leben eines Christen. Und manchmal müssen wir einfach sagen, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was Gott vorhat. Ich weiß nicht, was jetzt gerade das Gute an dieser Situation ist. Und das dürfen wir uns, das sollen wir uns, müssen wir uns manchmal auch vor Augen führen, dass wir diese Antwort geben können und auch sollen. Aber trotzdem gibt die Story, die wir heute Morgen uns angucken, von Saulus und Silas, einige Hinweise, um uns eine Antwort herzuleiten auf die Frage, warum führt Gott uns in Mauererfahrungen? Warum führt Gott uns in die dunkle Nacht? Und es gibt verschiedene Antworten, ich habe die alle wieder rausgestrichen und ich gebe euch bloß die Antwort, die in unserem Bibeltext vorhanden ist. Okay? Die Antwort ist, die dunkle Nacht von Paulus und Silas ist Teil von Gottes Plan, sich selbst zu verherrlichen und Menschen zu retten. Ich wiederhole nochmal. Die dunkle Nacht der Seele von Paulus und Silas ist Teil des Planes Gottes, sich selbst zu verherrlichen, erstens, und zweitens Menschen zu retten. Wir lesen, dass die Mitgefangenen die Loblieder des Paulus und des Silas gehört haben. In Vers 25 steht, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und dann führt der Berichtende hier, der Lukas, hinzu und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Warum hat er den Satz dahin geschrieben? Wahrscheinlich, weil er wichtig ist. Wir lesen in der Geschichte, dass Paulus und Silas Loblieder singen, Und die anderen hören zu. Stellt euch vor, Diebe, Betrüger, Steuerhinterzieher, also Leute wie du und ich, na, vielleicht nicht ganz, die liegen um Mitternacht in ihren Zellen, haben auch ihre Strafe vielleicht schon mal so ein bisschen Vorschusspeitschen bekommen, die hocken vielleicht schon seit Wochen da drin, degenerieren langsam und wachen plötzlich auf. Von Lobliedern aus Zelle 5. Die sitzen da, wahrscheinlich verfluchen sie den römischen Staat, wahrscheinlich verfluchen sie den Gefängnisaufseher regelmäßig. Und auf einmal kommt ein neuer Ton ins Gefängnis. Der Klang von Lobliedern in der Mitternachtsstunde. Und sie wachen auf und sie hören zu. Wir erinnern uns, das hier ist eine Missionsreise in eine römische Stadt, wo es noch kaum Christen gibt. Außer ab dem Zeitpunkt, wo Paulus da auftaucht. Das heißt, in diesem Gefängnis sitzen nur Leute, die noch nie etwas gehört haben von der Gnade Gottes, vom Geschenk des Glaubens und davon, dass wir ewiges Leben und Vergebung der Sünde empfangen durch Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Keine dunkle Nacht, keine Verkündigung im Gefängnis. Keine dunkle Nacht. Keine Verkündigung im Gefängnis. Oder nehmen wir mal den Gefängniswärter, diesen fiesen Knopf, der die ins Gefängnis reinwirft, sie spannt in den Block. Wir lesen, da ließ der Aufseher Fackeln bringen, nach dem Erdbeben, nachdem die Türen offen sind, er wollte sich gerade umbringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn. Und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Warum führt Gott uns in Mauererfahrungen? Warum führt Gott uns in die dunkle Nacht der Seele? Eine Antwort unter vielen ist, weil deine dunkle Nacht, weil deine Mauer Teil des Planes Gottes ist, sich selbst zu verherrlichen. Er erschüttert das Gefängnis, er öffnet die Gefängnistüren, er öffnet die Fesseln der Gefangenen und um Menschen zu retten. Durch die ganze Story wurden Menschen erreicht mit dem Evangelium von Jesus Christus, der für Sünder, für Verbrecher, für Gefängniswärter, für Folterknechte gestorben ist, um ihnen ewiges Leben zu geben. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige im Raum. Ich liebe es, nach einem langen, kalten Winter, wenn langsam der Frühling kommt und es ist langsam nicht mehr ganz so kalt draußen, man kann das Fenster offen lassen im Schlafzimmer und morgens wacht man auf zu einem extrem coolen Frühlingskonzert der Vögel. Wer von euch liebt Frühlingskonzert am Morgen? Ja, die meisten. Okay, was habt ihr für ein Problem, die sich jetzt nicht gemeldet haben? Es fängt erst so leise an und auf einmal wird ein riesengroßes Symphoniekonzert daraus. Man ist vielleicht genervt, weil man ausschlafen möchte, aber trotzdem wacht man mit so einer Mischung aus schlechter Laune und guter Laune auf, weil man mit einem extrem genialen Konzert geweckt wird. Es gehört zur Natur der Singvögel im Frühling zu singen. Stell dir vor, die Vögel würden ihr Singen einstellen. Es wäre total schade für Frühlingssonnenaufgänge. Es wäre total schade für deine Frühlingsmorgen. Oder stell dir vor, noch schlimmer, die Vögel würden ihr Lobpreiskonzert einstellen und sie würden das eintauschen gegen Trauergesang. Oh, wie ätzend, hier draußen ist es so kalt. Stell dir vor, du wachst zu diesem Geräusch auf. Oder wie doof, mein Nest ist ganz feucht vom Morgentau. Oder Igitt, ich habe keinen Bock mehr auf Würmer. Stell dir vor, du wachst morgens auf und hörst einen Trauergesang der Vögel. Ziemlich, naja, schade, würde ich sagen. Es liegt in der Natur der Singvögel zu singen. Und so liegt es in deiner Natur, Gott zu loben, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, in Tagessituationen wie in Nachtsituationen. Welches Lied singst du? Was ist dein Song, wenn du dich in der finsteren Nacht befindest? Wenn du dich in der Gefängniszelle befindest, wenn du vor einer Mauer stehst. Ich möchte dich ermutigen, dass du in schwierigen Situationen Gott lobst. Nicht dafür, dass du in einer schlechten Situation bist, dafür kannst du ihn auch danken, weil es sicherlich auch für dich persönlich den einen oder anderen Vorteil hat. Aber ich möchte dich ermutigen, dass wenn du dich in der Nacht befindest, an der Mauer befindest, dass du diese Nacht, diese Mauer nicht mehr als eine Wartezeit betrachtest, eine Wartezeit hin zu einer besseren Phase deines Lebens, so ich muss es aussitzen und irgendwann wird es wieder besser, sondern ich lade dich ein, die dunkle Nacht als Möglichkeit zu sehen, Gott zu verherrlichen und andere zu erreichen mit dem Evangelium. Spurgeon, sorry, eine Predigt, ein Spurgeon-Zitat auf jeden Fall. Nicht nur sein Bart macht ihn legendär, sondern so ziemlich alles, was er gesagt hat. Er sagt, ich habe gelernt, die Welle zu küssen, die mich auf den ewigen Felsen wirft. Ich finde es ein wunderschöner Satz, den würde ich mir eintätowieren lassen. Also das wäre ein Satz, den würde ich nie bereuen. Ich habe gelernt, die Welle zu küssen, die mich auf den ewigen Felsen wirft. Ihr versteht die Metapher. Die Nacht, die auf dich zurollt, die Mauer, die vor dir steht, nicht wegproklamieren, nicht wegbeten, sondern annehmen als die Sache, die dich auf den Felsen wirft. Ich lade dich ein, küss die Welle, die dich auf den Felsen wirft. Entscheide dich heute, die Welle zu küssen. Ich habe noch nie eine Welle geküsst, aber ich stelle mir es nicht so angenehm vor. Salzwasser kommt mit einer ziemlichen Wucht, haut dich um, ja? Küss die Welle. Zweitens, lobe und preise Gott inmitten deiner dunklen Nacht. Wenn du heute Morgen in der Nachtsituation bist, fordere ich dich heraus, Hintern hoch Gott loben. Und lebe deinen Glauben so, dass andere davon Notiz nehmen. Wir leben in einer Welt, wo wir versuchen, so gut wie niemandem irgendwie was aufzudrängen. Ja? Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber wann war das letzte Mal, dass mich jemand hat das Evangelium singen hören? Ja? Wann war das letzte Mal, dass ein Nachbar durch meinen Lobpreis, muss ja nicht Gesang sein, kann auch sein, dass ich draußen im Garten stehe und Gott danke für irgendwas. Wann war das letzte Mal, dass mein Nachbar das Evangelium gehört hat durch meinen Lobpreis in einer schwierigen Situation? Das kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch ganz häufige Momente schildern, wo ich die Türe zumache, das Fenster zumache, wo ich ganz, ganz leise bete, um bloß nicht irgendwie jemandem irgendwas aufzudrängen. Paulus und Silas leben uns vor, wie wichtig und lebensverändernd es für andere sein kann, wenn wir unseren Lobpreis laut machen, wenn wir unsere Gebete, unsere Dankbarkeit ganz offen ausleben, laut ausleben vor Gott. Ich habe jetzt nicht gesagt, ihr müsst jetzt zu eurem Nachbarn an die Tür und klingeln und dann ihm ein Lobpreislied entgegenschmettern. Die meisten Lieder, die wir heutzutage singen, haben eh keine Substanz, sondern ich habe jetzt nicht gesagt, die meisten, also HDH hat eine ganz gute Quote. Aber ich ermutige jeden, der voll auf Lobpreismusik steht, mal die Texte zu prüfen und runterzukochen auf die Essenz. Es wird nicht viel übrig bleiben. Aber es ist ein anderes Thema. Demnächst ist Wattschulung. Da wird die Silke euch was dazu sagen. Lasst uns unseren Lob, unsere Gebete, ein Signal, ein Zeichen für andere sein, eine Einladung, zu Gott zu kommen. Lasst uns unseren Glauben nicht leise und unauffällig und unanstößig leben. Drittens, freu dich, Jesus ist der Sieger. Für Nachfolger Jesu folgt auf jede dunkle Nacht Freude. Entweder nächste Woche oder nächsten Monat oder nächstes Jahr oder wenn du den Himmel betrittst. Für einen Nachfolger Jesu folgt auf jede Nacht Freude, weil Jesus Christus der Sieger ist. John Piper sagt Folgendes. Ganz gleich, wo du gerade stehst, wenn du Gott liebst, liegt das Beste noch vor dir. Ich möchte dir das als prophetisches Wort ganz persönlich für dich heute Morgen mitgeben. Wenn du Gott liebst, ganz egal, wie deine Situation bist, wie lange du schon Christ bist, das Beste liegt noch vor dir. Du hast ein Versprechen in Gottes Wort, dass du ohne Tränen, ohne Schmerzen, ohne Krankheit in Gottes Gegenwart sein wirst, mit unendlicher Freude für alle Zeit. Das ist das Versprechen, das für dich gilt, wenn du Jesus nachfolgst. Also Jesus hat für dich und für mich stellvertretend am Kreuz den Sieg über die dunkle Nacht unserer Seele überwunden und erkauft. Und egal wie finster deine dunkle Nacht ist, Jesus ist in eine dunklere Nacht gegangen und hat sie für dich besiegt. Das gilt nicht nur für uns, es gilt auch für die Story, die wir uns heute angeguckt haben. Wir wollen mal ein bisschen vergleichen. Paulus und Silas gehen durch eine dunkle Nacht, Jesus ging durch eine dunklere Nacht. Wir vergleichen mal die zwei Geschichten. Paulus und Silas, die wurden angeklagt, weil sie einen Dämon ausgetrieben hatten, weil Jesus für dich bis zum Ende gelitten hat. Konnten sie das tun? Im Vergleich, Jesus, der ohne Sünde war, wurde ohne Grund angeklagt. Wir haben zweimal Anklage. Und diese Anklage an Jesus wurde durchgezogen im Plan Gottes, damit du ohne Anklage vor Gott stehen kannst. Deine Nacht wird getrumpft von Jesu Nacht, die dich freigekauft hat von jeder Anklage. Zweitens, Paulus und Silas wurden geschlagen. Jesus, der Sohn Gottes, ließ sich auspeitschen, ließ sich anspucken, ließ sich verhöhnen. Wir haben in den Evangelien eine ganz ausführliche Berichterstattung darüber, damit du nicht mehr Schande und Scham für deine Sünde tragen musst. Jesus hat sich verspotten, anspucken und schlagen müssen, damit du dich nicht länger schämen und unter der Last deiner Schuld und Scham beugen musst. Paulus und Silas, die wurden in den Block gespannt. Jesus wurde ins Kreuz geschlagen, damit du den Zorn Gottes nicht mehr erfahren musst. Paulus und Silas, die wurden für eine Nacht ins tiefste Gefängnis geworfen. Jesus Christus wurde für zwei Nächte ins viel tiefere Gefängnis des Todes geworfen, damit du nicht länger die Strafe für deine Sünde tragen musst. Und letztendlich Silas und Paulus wurden durch ein Wunder aus dem Gefängnis befreit. Und Jesus hingegen ist durch ein Wunder am dritten Tag vom Tod auferstanden, damit du ewiges Leben empfangen kannst. Freu dich, denn Jesus Christus hat den Sieg für dich errungen. Wenn du heute vor einer Mauer stehst, wenn du in einem Gefängnis sitzt, wenn du Schwierigkeiten hast, die du nicht zu überwinden zu können glaubst, ich glaube, das war Deutsch, dann sagt dir Gott heute Morgen, freu dich trotzdem, weil Jesus Christus hat diese Sache schon besiegt. Deine Krankheit, deine Diagnose, deinen Verlust, deine Depression, deine Trauer, all diese Dinge hat Jesus Christus am Kreuz mit seinem Blut besiegt und überwunden. Und er hat es bewiesen, indem er am dritten Tag auferstanden ist und uns ewiges Leben zugesprochen hat. Und das ist Gottes ermutigende Botschaft für dich und für mich heute Morgen. Du kannst Gott in der dunklen Nacht deiner Seele anbeten. Du kannst ihn preisen, weil du einen Retter hast, der für dich gelitten hat. Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Jesus starb am Kreuz für dich. Er ist auferstanden von den Toten. Sünde und Tod sind besiegt. Das ist eine Sache, die uns begeistern sollte. Wir sind freigekauft von all dem Mist und wir sind Teil der Familie Gottes, die ewiges Leben empfangen hat. Ich möchte die Predigt beenden mit einem Vers aus Psalm 54. Psalm 54, Vers 6. Ich weiß, Gott ist mein Helfer. Ja, der Herr gibt meinem Leben Halt. Ich weiß, Gott ist mein Helfer. Der Herr gibt meinem Leben Halt.